Moin aus Hannover, wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Also Kai, wir sind ja jetzt wieder da nach einer kurzen Unterbrechungszeit. Denn wie ihr alle wisst, haben wir auch noch irgendwie ein Leben neben dem Podcast.
Da hat sich aber viel angestaut, sage ich dir.
Ja, und umso besser sind wir natürlich
auch. Ich muss gerade erstmal wieder runterkommen
ja.
Von der Vorbesprechung. Das macht mich jetzt schon fertig, was
ja,
heute kommt.
Ja, macht dich jetzt schon sauer.
Ja, also wirklich sauer.
Ja, vielleicht für euch zur Einordnung. Wir haben uns gerade schon fürstlich über die Club-WM aufgeregt. Eigentlich war der Plan, mit einem frechen Witz zu starten. Vielleicht erzähle ich ihn trotzdem mal.
Mit einem frechen Titz, meinst du?
Ja, zu Titz kommen wir später. Aber vielleicht zu meinem kleinen Witz, den ich eigentlich vortragen wollte. Und zwar, Kai, was kriegst du für $4, wenn du in Miami studierst?
Definitiv kein Döner, weil die Döner sind da auch viel zu teuer geworden.
Ja, okay, dann mache ich mal die Pointe vorweg. Du kriegst tatsächlich oder hast gekriegt für 4 Euro ein Ticket für das Spiel Inter Miami mit Lionel Messi gegen Al-Ahli heute Nacht um 2.
Gegen wen nochmal?
Al-Ahli.
Ah ja.
Das waren die mit den roten Trikots. Und nicht nur das, sondern für deine $4 und dein eigenes Ticket hättest du noch 4 weitere Freikarten bekommen.
Ja, klasse. Hätte ich so viele Freunde, würde ich die mitbringen.
Ja, das weiß ich nicht, wie das mit deinem Freundeskreis aussieht.
In Miami habe ich nicht so viele davon, aber das klingt auf jeden Fall nach einem richtig spannenden Spiel. Da muss man mit seinen 5 Freunden hingehen.
Ja, das passiert natürlich, wenn du Fußball in einer Nation veranstaltest, wo Fußball noch nicht mal in den Top 5 der Sportarten ist. Und das ist dieses super gehypte Turnier der FIFA.
Was kommt jetzt vielleicht auch einfach davon, dass Al-Ahli jetzt auch nicht die geilsten Spieler hat. Also, okay, da kommen wir gleich zu. Ich bin schon wieder
ich merke schon.
Angefasst.
Ja, du regst dich schon wieder auf. Ich wollte noch mal ein paar Fakten hier raushauen. Also, wir reden mit euch und über euch und neben euch und unter euch, dass die Club-WM der FIFA, also das, die sozusagen das WM-Turnier der Club-Weltmeister, der Clubvereine. Und das wird zum ersten Mal jetzt in den USA ausgetragen mit neuem Turniermodus, da kommen wir gleich zu. Und der Aufreger war sozusagen das Eröffnungsspiel heute Nacht um 2, wo die Tickets.
Hast du es denn gesehen?
Nö.
Warum denn nicht? Es ist doch das Eröffnungsspiel der Club-WM.
Also ich habe mich natürlich im Rahmen dieses Podcasts natürlich inhaltlich vorbereitet, auch mit diesem Spiel. Aber ich habe dann so im Laufe des Tages dann schlichtweg einfach vergessen, dass dieses Spiel stattgefunden hat. Von daher nicht besser unbedingt so attraktiv, aber es ist ja das Eröffnungsspiel und da haben ja die Karten mehrere hundert US-Dollar gekostet, bis sie dann letzte Woche gemerkt haben, dass sich das Spiel eigentlich keiner angucken will. und so.
Das Format und diese Club-WM und auch der amerikanische Zuschauer, ja, der ist fragwürdig manchmal, ob der so viel Geschmack hat, was Sport angeht. Aber selbst der hat gemerkt, dass das so kacke ist. So kacke, ja, dass du für weniger als $1 eine Karte zum Schluss bekommen hast, wenn du gerade so Student in Miami bist. Mhm. Junge, da musst du doch zu denken geben. Wenn du die Karten irgendwie bei $360 angesetzt hast und dachtest, ja, da machen wir richtig Money mit so einem Eröffnungsspiel. Was bei normalen WM-Veranstaltungen und EM-Veranstaltungen der UEFA und der FIFA unheimlich teuer ist, diese Karten. Versuch mal im nächsten Jahr zur WM in den USA, in Mexiko ist das Auftaktspiel. Ja. Da eine Karte zu bekommen für das Auftaktspiel. Ich wette mit dir, das ist sauteuer und du kannst es nicht bezahlen und es wird auf eBay oder sonst wo für sehr viel Geld vertickt.
Aber weißt du warum? Mexiko im Gegensatz zu den USA ist eine absolute Fußballnation. Ne? Es gab ja schon mal eine WM in Mexiko. Ich glaube, Argentinien ist da mal Weltmeister geworden. Frag mich bitte nicht wann. Also das ist legit Mexiko, sage ich dir, wie es ist. Muss ich mich schützend vor die
FIFA stellen.
Um Gottes Willen, doch nicht vor die FIFA. vor das mexikanische Fußballvolk, wollte ich sagen. Nein, aber genau das ist es, wenn du ein Turnier ausrichtest, was eben einfach nur Marketing ist. Ne? Du hast gerade das Geld schon angesprochen. Und zwar ist der Pool des Preisgeldes liegt bei 1 Milliarde. Ne? Ich glaube, der Sieger am Ende im Finale kriegt, glaube ich, 134 Millionen US-Dollar als Preisgeld. Und der Rest wird dann für Platzierung ausgeschüttet. Und jetzt frage ich dich, Kai, ich bin ja super schlecht in Mathe, ne? Aber wenn ich jetzt mit Ticketpreisen mit über 500 Dollar kalkuliere, die ich dann am Ende für 4 Dollar, also 5 Stück für 4 Dollar raushaue an Studenten.
Glaubst du, das Preisgeld wird nicht wieder eingenommen?
Du.
Vor allen Dingen, und das ist ja das andere, ich muss dieses Turnier, und das jetzt, um mal ein paar Facts reinzuhauen und nicht nur hier zu rampen. Das Turnier gibt es seit 2000. Wie häufig hast du das Turnier verfolgt seit dem Jahr 2000?
Aktiv gar nicht.
Perfekt, das reicht mir als Antwort.
Ach so.
Ich
wollte noch relativieren zwischendurch.
Nein, aber es wird nichts relativiert.
Okay.
Also, seit diesem Jahr, du hättest es vorher auch nur in Kurzform verfolgen können, weil es dieses Turnier erst seit diesem Jahr mit 32 Mannschaften gibt. Im Vorfeld waren es 7. 7 Mannschaften, ja, die dort mitgezockt haben und das unter sich ausgemacht haben. Meist ein europäisches Team, was die Club-WM gewonnen hat. Deswegen haben wir ganz häufig gesehen, diese goldenen Weltpokal-Emblems auf Trikots, von denen Philipp bestimmt auch 1-2 Stück zu Hause hängen hat mit diesem goldenen Emblem.
Ja, es ist vielleicht eine zweistellige Zahl, aber ich habe da ein paar hängen bei mir.
Ja, so. Heißt, die gab es immer schon. Diese Club-WM ist nichts Neues. Ja. Das ist.
Aber jetzt muss ich dich trotzdem abwürgen.
Ja.
Und zwar, der alte Modus, und das ist das, was du mit den 7 Teams gesagt hast, den finde ich völlig in Ordnung, weil das ist dann ein Kräftemessen der kontinentalen Champions gewesen.
Ja.
Ne, da hat dann der Champions-League-Sieger, also aus Europa.
Der Kontinente, ne? Nicht der Konföderation. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Genau. Da hat nämlich der Sieger der Champions League, ne, also das ist der europäische Turniermodus, dann der Sieger der afrikanischen Champions League, der Sieger der nordamerikanischen, südamerikanischen und so weiter. Das heißt, es waren Kräftemessen der kontinentalen Champions. Das war so ein Randturnier. Ich glaube, das war immer im Dezember oder Januar hat das stattgefunden.
Ja.
Und das ist völlig in Ordnung, weil das war dann auch so, dass Südamerikaner und die Europäer dann erst später eingestiegen sind. Also dann, die haben sowieso dann immer nur 2 Spiele gemacht. Also das waren dann so 2 Spiele für das europäische Team und für das südamerikanische Team.
Aber
also völlig okay von der Belastung her.
Aber auch da, genau, von der Belastung her vollkommen okay, aber auch damals schon maximal irrelevant. Also ausgerufen nach dem Weltpokal, also Nachfolger dieses Weltpokals. Also die Relevanz hat das nie hinbekommen. Und heute sind wir eben bei 8 Gruppen, jeweils 4 Teams mit danach folgenden Playoffs. Und insgesamt wie viel spielen, wenn du bis zum Finale durchzockst?
Das habe ich so schnell
also
nicht.
Also pro Gruppe hast du 3.
Genau, und dann bist du Achtelfinale. Das sind dann 7, Achtelfinale bis Finale, Gruppenphase, 7 Spiele?
7 Spiele, jo. 7 mal 90 Minuten für Spieler, die in der Saison vorher schon über 50 Spiele garantiert gemacht haben. Wenn du an manche Dauerläufer wie Kimmich oder sowas bei den Bayern denkst, der wird garantiert diese Saison schon 50 Spiele gemacht haben. Bisschen weniger vielleicht, weil er nicht im DFB-Pokal so weit gekommen ist. Aber definitiv eine volle Saison gespielt, definitiv eine Champions-League-Saison bis ins Viertelfinale gespielt. Definitiv, oder Halbfinale sogar, ne?
Ja, jetzt kannst du noch
Nationalmannschaft durchgezockt. Also der Junge kommt auf seine Zahlen. Und jetzt wird er garantiert bei den Bayern mindestens 6 von diesen 7, wenn die tatsächlich ins Finale kommen.
Der wird alle Spiele machen.
Der wird alles spielen, was geht. So, dann ist der am Ende dieser Saison, vor allen Dingen, dann hat der den Sommer vor einem großen internationalen Event wie der Fußball-WM komplett durchgespielt. Die Saison startet im August.
In Europa geht die neue Saison Mitte August wieder los.
Dann hat der vor Trainingsstart vielleicht noch so 3 Wochen Urlaub.
Ja.
Geile Idee.
Wir können es, Kai, wir können es auch, mit Fakten unterlegen. Das Finale ist am 13.07. im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Das ist das Stadion der Giants und der New York Jets. 13.07., ne, Kai, jetzt können wir mal ein bisschen im Kopf überschlagen. Mitte August geht's los, das heißt, einen Monat vorher ist natürlich Vorbereitung.
1. August, 25 startet die neue Bundesliga-Saison.
Ja, aber das erste Spiel ist erst Mitte August. Also das ist sozusagen das Geschäftsjahr.
Ja.
Aber das heißt ja, wenn die Saison Mitte August, also das erste Spiel ist dann Mitte August.
Der Supercup ist am 16. August, da wird Kimmich wieder mit auflaufen.
So ist es nämlich. So, und wenn du das jetzt nämlich rückwärts rechnest, dann ist es ein Monat.
Das ist so ein Joke.
Also das ist, wenn Bayern ins Finale kommt, was ja nicht unwahrscheinlich ist. Über die Gruppenkonstellation können wir vielleicht gleich nochmal sprechen.
Ja, aber der wird vorher auch trainieren müssen. Also das ist nicht so, dass der dann aus dem Pool steigt, sich die Schuhe anzieht und zum Supercup aufläuft, sondern der wird vorher auch 2 Wochen trainieren müssen.
So ist es.
Heißt, der hat genau 2 Wochen Urlaub.
Ja.
Nach dem letzten Spiel. Idealerweise macht er den schon in den USA, weil dann hat er keine Flugzeuge, die er verliert. Perfekt.
So, und das ist genau, und du hast nämlich auch schon die WM im Jahr danach angesprochen.
Da gibt es keine Sommerpause dann.
Also du hast jetzt nicht nur keine Sommerpause, sondern du spielst durch.
Ja.
So, also das ist 2 Jahre Dauerbelastung und dann sollst du auf dem Peak deiner Kräfte sein, also dann im Juli im nächsten Jahr, weil wir ja dann die WM gewinnen wollen.
Mhm.
Na, also, ob das so eine gute Idee ist, weil ich habe noch Pep Guardiola und andere Trainer in den Ohren, die sich im letzten Sommer beschwert haben nach der WM. Ne? Ich erinnere nur Rodri nach 7 oder 8 Spielen Kreuzbandriss und ein paar andere hat es ja auch erwischt.
Nach der
EM, ne? Nach der EM, du hast recht. Hat es ja auch ein paar andere Stars erwischt mit schweren Verletzungen. Und ja, natürlich heulst du rum, wenn dein Star sich verletzt und andere Stars sich nicht verletzen. Ich will nicht sagen, dass das kausal ist, aber da gibt es sicherlich Zusammenhänge mit gerade Belastungsmanagement, vor allen Dingen in Nationalmannschaftsteams, die dann auch jedes Mal weit kommen.
Ja. Na, ja, also und der Fußball, und das ist das andere wieder. Wir kommen auch gleich wieder zurück zu der Club-WM, aber ich muss ehrlich sagen, da gibt es halt tatsächlich nicht so allzu viel zu erzählen, was ich erzählen möchte.
Ja, ja, wir ziehen das hier noch ein bisschen künstlich in die Länge, damit wir auf unsere Zeit kommen, aber
auch richtig. Aber vor allen Dingen etwas, was mich daran stört, wie du sagst, es ist gerade bei Mannschaften, die weit kommen. Du guck dir mal den Fußball an, der da gespielt wird. Wenn du jetzt mal so 20, 30, 40 Jahre zurückdenkst, welche Geschwindigkeit der Fußball damals hatte, ja, bei weniger Spielen, bei im Zweifel gleicher Anzahl an Spielern. Und du jetzt mal in den heutigen Fußball guckst, wie viel Laufleistung da gefordert wird, wie viel Pressing da gefordert wird, wie intensiv auch die Taktung zwischen Spielen ist. Es ist ja nicht so, dass du eine Saison hast mit, wie gesagt, deinen Spielen, sondern du hast dann ja noch einen Pokal unter der Woche, du musst dann auch wieder reisen, du hast Reisezeiten, die sind sehr viel verlängert. Du fliegst jetzt gerade mal in die USA.
Du hast Nationalmannschaft ist zwischendurch, ne?
Ja, das hast du im Zweifel vor 30, 40 Jahren auch gehabt, aber nicht in der Frequenz.
Genau.
Mit einer Nations League und so weiter. Du hast ein paar Friendlies gespielt, hast dich qualifiziert für deine Turniere und gut ist. Aber du hattest nicht diesen Druck. Und das ist das andere, die Leute, und ich verstehe das ja, dass man sagt, man möchte Fußball auf hohem Niveau sehen. Alles nachvollziehbar. Nur, wie will ich das höchste fußballerische Niveau zeigen, wenn ich das immer wieder, jede Woche, idealerweise sogar 2-mal die Woche abrufen muss? Jetzt überlegt mal jeder, der hier gerade auf der Couch oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit sitzt, wie häufig er in der letzten Woche sein maximales Leistungslimit erreicht hat und ob er das gleich 2-mal machen will und das die nächsten, ja, so 52 Wochen. Heißt, das ist unmöglich. Das ist unmöglich bei so einer Club-WM, die ja auch schon wieder so den Eindruck erweckt, wir müssen höher, schneller, weiter und das Maximum und das, die Weltmeisterschaft, das Größte, ja, so ist es häufig betitelt worden, wo ich mir denke, ihr habt sie nicht mehr alle. Weil es am Ende des Tages ein komplett gekünsteltes Turnier ist, was nie jemand gefragt hat.
Ja, du kannst das vergleichen mit, stell dir mal vor, Apple bringt jedes Wochenende das neue iPhone raus. Was das für ein Stress im Konzern ist, an dem Tag oder den 2 Tagen, bevor diese Präsentation stattfindet.
Und das muss immer genauso geil sein wie das vorherige. So. Und du startest immer wieder von null.
Genau.
Das ist Wahnsinn.
Ich meine, klar, das sind alles Millionäre, die verdienen alle viel Geld mit dem, was sie da tun. Die haben auch alle viel Spaß bei dem, was
Keine
sie da
Frage.
Tun. Und ich würde morgen sofort tauschen wollen mit denen, aber das ändert trotzdem nichts an dieser Stressbelastung und an der physischen Belastung, die da herrscht. Und wie gesagt, du siehst ja an den Verletzungen immer wieder, dass es da Probleme gibt. Und du hast es auch schon angesprochen, Kai. Das sind ja alles Top-Athleten, die bis ans Limit, ich sag mal, gezüchtet worden sind.
Sind die Besten ihres Sports.
Und vor 20, 30 Jahren, wenn man sich die Leute angeguckt hat, nichts gegen unsere Weltmeistertruppe von 90, gar nichts, ja. Aber ich glaube, dass gerade im Bereich der Athletik sich in den letzten 20, 30 Jahren so viel getan hat.
Das Leistungsniveau ist so dermaßen gestiegen. Und das andere, du hast ja nicht nur die Notwendigkeit des Leistungsniveaus, sondern du hast ja auch den Konkurrenzdruck, weil einfach sehr viel mehr Leute die Möglichkeit haben, heutzutage Profifußballer zu werden. Einfach weltweit heißt das, der Leistungsdruck ist nicht gefallen, weil du es sich nur eine bestimmte Menge an Leuten irgendwie leisten konnte, sondern das wird ja ganz bewusst herangezüchtet, siehe Nachwuchsleistungszentren und. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du heutzutage Profifußballer bist, gleicht sich, glaube ich, so ein bisschen aus, dadurch, dass du auf der einen Seite sehr viel mehr Leute hast, die sagen, ich will das werden, auf der anderen Seite aber auch sehr viel mehr bessere Bedingungen vorfindest, als es noch vor 30, 40 Jahren war. Und glaubst doch nicht, das hätte damals vor 1990, ist jetzt aber eine andere Debatte, wären die Jungs dort Weltmeister geworden, hätte es dieses Leistungsniveau in anderen Ländern schon gegeben. Wenn die USA jetzt mit Nachwuchsleistungszentren im Bereich Fußball gekommen wäre oder mit all dem, was da hinten dran hängt, immer intensiveren Trainings, immer intensiveren Vorbereitungsmethoden, darauf zu achten, was essen die Jungs quasi in einem Mikrokosmos abzuschirmen von dem, was tatsächlich passiert. Da gibt es keine Bar im Hotel. Die gibt es nicht, so, weil abends ist um 9 Uhr Schluss und morgens um 7 Uhr geht es wieder auf den Platz. Das ist eine ganz andere Welt, über die wir heute reden.
Du siehst es ja allein daran an den letzten, ich sag mal, an den beiden Turnierausgängen für Deutschland vor dem letzten Turnier, ja, dass wir da von Südkorea und von Japan vermöbelt werden, ja. Also, ich will jetzt mal diesen kleinen, in Anführungszeichen, Fußballnationen Respekt geben und Kai, das ist genau, was du sagst. Das Niveau der Deutschen und Spanier und Franzosen ist ja nicht schlechter geworden.
Nein.
Das ist auch besser geworden. Aber die kleinen Nationen haben eben, wie du sagst, über dieses ganze sportwissenschaftliche, Ernährung, Sportleistungszentren,
harte Disziplin,
gute geregelte Nachwuchsarbeit, haben die einfach die Lücke geschlossen.
Ja, das Leistungsniveau an der Weltfußballspitze ist einfach sehr viel
krasser
gestiegen und sehr zusammengerückt. Ja.
So, und von daher ist es natürlich dann auch für die ich sag mal, klassischen Teams, Fußballnation, einfach auch viel schwieriger geworden.
Ja.
Ne, nicht weil wir schlechter geworden sind, sondern weil alle anderen mittlerweile auf dem gleichen Niveau sind. Und das ist ja kein Hexenwerk. Die haben einfach nur ihre Infrastruktur jetzt so aufgebaut, wie wir sie schon vor 30 Jahren hatten. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass Deutschland so langsam Nachholbedarf hat. Aber dazu kommen wir in einem anderen
Das ist so. Ich habe noch Bereich. Zwei, einen Punkt, du hast gerade gesagt, den ich wichtig finde. Die Spieler in Deutschland oder auch die deutsche Liga oder auch die deutsche Nationalmannschaft ist gespickt von Stars. So, da sind dann da Namen bei wie eben Joshua Kimmich, waren Namen dabei wie Manuel Neuer und. Also Namen, die auch eine Markenrelevanz haben. Mhm. Da gibt es auch wieder andere Namen wie einen Cristiano Ronaldo oder einen Lionel Messi, die auch eine Markenrelevanz haben. Was passiert eigentlich, wenn ein fucking Ronaldo es sich nicht schafft, mit seiner Mannschaft für die Club-WM zu qualifizieren oder auch einen Lionel Messi das Glück hat, dass seine Mannschaft im vergangenen Jahr was gewonnen hat, aber eigentlich über die Regularien der Liga so oder der FIFA so nicht mit drin wären. Dann muss Infantino da zu Hause sitzen bei sich in der Schweiz und doch ganz hart die Haare rauf und denken, scheiße, Liverpool ist gar nicht dabei, der englische Meister des diesjährigen Jahres. Was ist denn, wenn beispielsweise Arsenal dieses Jahr die Champions League gewonnen hätte? Die wären auch nicht dabei. Also die Besten der Besten, die tatsächlich was gewonnen haben in diesem Jahr, wären einfach nicht dabei. Stattdessen ist zum Beispiel RB Salzburg dabei. Ja, oder wir reden auch, also die Gesamtzusammenstellung ist ja, wie du richtig sagtest, die kontinentalen Pokalsieger der Jahre 21 bis 24 nehmen teil. Darüber hinaus die Ranglistenersten der Konföderation und ein Gastgeberteam, was es gibt. So, dieses Gastgeberteam ist, by the way, glaube ich, Inter Miami, soweit ich das richtig recherchiert habe. Aber sei es drum, für mich interessant, auch Ranglisten erst in der Konföderation, hieße ja, dass diese Konföderation ihre Ranglisten identisch aufstellen müssten. Heißt, dass du gleiche Punkte sammelst für einen Sieg und so weiter. Tust du aber nicht. Denn in manchen Konföderationen bekommst du 3 Punkte für einen Sieg, in manchen kriegst du nur 2 Punkte, 1 Punkt für eine Unentschieden und 0 Punkte für eine Niederlage. Heißt, du kommst gar nicht auf diese Levelgleichheit, sodass manche Konföderationen einfach Teams rausdrücken die zur WM kommen, die nichts, aber überhaupt nichts damit zu tun haben, mit dem, was dann so ein RB Salzburg beispielsweise in der europäischen Konföderation zu suchen hat auf den Plätzen. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Das wirkt komplett beliebig. Führt.
Das ist ein konstruiertes Turnier, einfach nur, weil es ein Turnier geben muss.
Ja, und da meine persönliche, bevor du nochmal auf die Vereine zu sprechen kommen willst, wie ich schon sehe, meine persönliches Resümee zu diesem Ding, das führt einfach, also dadurch die Beliebigkeit führt es auch einmal wieder nur dazu, dass die sportliche Spannung komplett verloren geht durch Inflation an Wettbewerben und am Ende Geldmacherei.
Ja, also ich will es nicht so drastisch sehen wie du. Ich bin, wie ihr ja auch alle wisst, eher Traditionalist, deswegen bin ich eher bei dir. Aber es ist natürlich so, wir würden es, glaube ich, alle mehr feiern, wenn du einen Modus hast, wo nur Top-Teams gegeneinander spielen.
Die Super League.
Na, ich weiß, du gehst mir damit immer wieder auf den Keks, jede andere Sendung, aber da sprechen wir auch irgendwann drüber. Aber das Problem ist ja, wie du sagst, dieses konstruierte Turnier, dass man da irgendwo auf anderen Kontinenten irgendwelche Teams finden muss. Ja, ich finde es okay, weil wenn du, ich sag mal, ein Weltturnier machen willst, dann muss das sein, dass du Teams von anderen Kontinenten hast. Nur das Problem ist halt, jetzt nichts gegen diese kleineren Teams, aber die sind natürlich Kanonenfutter in der Gruppenphase.
Aber also, es sind eben auch nicht Kanonenfutter, sondern es ist 90 Minuten Spielen gegen Melodian Sundown.
Ja.
Weißt du, das ist 90 Minuten auf dem Platz umherrennen, egal wie schlecht dieses Team ist. Das ist eben genau das, was wir hier angesprochen haben. Genau. Du musst die, und da sind wir wieder bei der Phrase, du musst die 90 Minuten trotzdem spielen, du musst die Tore trotzdem schießen. Und du musst trotzdem dieses Testspiel, weil es nicht mehr ist als das, trotzdem gewinnen. Und das ist so absurd, genau, dass man sagt, und man füllt den Sommer, wo eine ganze Saison voller Hochleistungsspiele drin war, einfach nochmal mit so Rubbish.
Ja. Und ich, ohne jetzt irgendwie tiefer drüber nachgedacht zu haben, aber ich sage dir jetzt, es wird so laufen, es werden alle europäischen Teams werden sich durchsetzen in der Gruppenphase, allein weil die Qualität der Kaders, ich sag mal, per Default einfach besser ist. So, und am
Ende, ja viel mehr Geld in dem
so,
Markt ist.
Und
so,
am, ne? Ende, mhm. Am Ende sehen wir im K.O.-System, sehen wir denn die europäischen Teams, die Qualität des Fußballs wird schlagartig besser. Aber ich glaube auch, wir werden sehen, dass sie alle nur auf 95% laufen. Weil keiner wird da in die Tackles reinfliegen und irgendwie sich eine schwere Verletzung riskieren zu wollen. Weil ja auch, ich meine, wir sind jetzt schon im Transferfenster gewesen. Eben. Für eine kurze Zeit. Also für manche Spieler geht es auch darum, schon an die Vorbereitung in ihrem neuen Club zu denken oder eben sich nicht zu verletzen, weil der Agent gerade
einen
schweren Deal einfädeln will mit einem neuen Club. Auch um das jetzt abzuschließen, ich glaube, am Ende wird es ein rein europäisches Turnier werden mit den europäischen Top-Teams.
Ja.
Und Kai, ich weiß nicht, ob wir schon ich glaube, wir haben letzte Folge drüber gesprochen. Dieses Turnier gibt es bereits. Das nennt sich Champions League, wo die europäischen Giganten aufeinandertreffen. Also wir werden jetzt, werden wir Kreisliga-Fußball sehen, dann gibt es die K.O.-Phase, da werden wir dann die Champions League sehen, die wir vor 2 Wochen abgeschlossen haben, eigentlich.
Ja, wo wir den Besten rausgesucht haben.
Wo wir bereits den Champion der europäischen Teams gekürt haben. Also das ist A, doppelt gemoppelt und B, völlig am falschen Ort. Und ich sag dir, ich würde lieber wieder den Modus haben, den wir jetzt abgesägt haben. Also die kontinentalen Champions, die sollen das untereinander ausmachen. Und dann kann einer ein Jahr lang mit dem goldenen Badge auf der Brust rumlaufen. Dann ist das eine saubere Sache. Dann kann sich auch wieder einer die 5. Trophäe in eine Vitrine stellen. Das reicht völlig aus. Ja, aber das, was jetzt ist, das ist einfach nur ein gekünsteltes Turnier, weil da irgendeiner Bock auf ein Turnier hatte. Und ich will dich jetzt nicht noch weiter belästigen. Ich will nur noch mal für unsere Fans da draußen noch mal kurz zusammenfassen, wie denn die Gruppenphase aussieht. Also wir haben den FC Bayern. Die spielen zur Minute. Ah, die spielen schon seit einer Viertelstunde gegen Auckland. Die anderen Gruppengegner sind dann noch die Boca Juniors.
Was glaubst du, wie es nach 15 Minuten bei der Club-WM steht für Bayern gegen Auckland City?
Ich sage, es steht 0-0, weil keiner will und Bayern dreht in der...
Bayern steht 1-0 nach 13 Minuten. Nach 6 Minuten eigentlich Komoot, nach 6 Minuten
gewinnt. Ah, okay, siehst du. So. Alles klar.
Absolute Spannung.
Ja, gut, okay. Dann haben wir noch die Boca Juniors in der Gruppe der Bayern. Darauf freue ich mich, weil ne, Boca Juniors, geiles Team, viel Tradition. Das wird, ich sag mal, vom Namen her ein cooles Match. Dürfte Bayern eigentlich auch locker gewinnen. Und dann hast du noch Benfica. Ne, also da geht es schon um alles, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das ist auch nochmal ein Test gegen den europäischen Giganten. Dürfte aber für den FC Bayern trotzdem machbar sein. Und dann, um die Vollständigkeit zu liefern, das zweite deutsche Team ist der BVB, weil eben durch den Champions-League-Erfolg eben bei der UEFA hoch gerankt, haben ja gegen Bayern, Kai, helf mir, gegen wen hat Dortmund die Champions League? Gegen Real Madrid.
Gegen Real Madrid letztes
genau.
Jahr.
Genau, Real Madrid dadurch ja auch qualifiziert, Bayern ja auch.
Ja, vor allen Dingen Bayern und Dortmund nicht nur durch die Champions League-Geschichte, sondern vor allen Dingen durch ihre Platzierung in der europäischen oder in im europäischen.
Ja,
in der Konföderation auf ihre Ranglistenplätze, ja.
Genau, so, dann haben wir noch dann Fluminense Sao Paulo, glaube ich. Aus Sao Paulo kommen die. Auch ein brasilianisches Team mit viel Historie. Dann, wie du schon sagtest, Mamelodi Sundowns aus der afrikanischen Konföderation und dann noch Ulsan HD aus der asiatischen Konföderation. Also das dürfte für den BVB auch eine klare Sache sein.
So irrelevant.
Und ich verzichte eigentlich jetzt mal, mir den Turnierbaum für euch anzugucken, weil das ist völlig Banane, sich das jetzt schon anzugucken. Ich würde sagen, Kai, wenn die Gruppenphasen durch sind, dann steigen wir seriös und inhaltlich in die Club-WM an und gucken uns mal die europäischen Top-Duelle an. Aber viel mehr Bock auf das Turnier habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, um mit dir jetzt hier noch weiter zu reden.
Nee, einen schönen letzten Tweet, weil ich gerade hier im Durchscrollen bin, bei dem Spiel, unter dem Spiel, die Bayern würden jetzt schon ihre erste DFB-Pokalrunde spielen, finde ich passend, denn der Auckland City, hast du nicht gesehen, ist so qualitativ auf Fünfligist-Niveau, deutsches Fünfliga-Niveau. Heißt, selbst 96 hätte die geschlagen.
Ja, aber da muss ich schon wieder sagen, das ist schon wieder so, finde ich, so Klassenfahrt-Vibe, wenn wir beide jetzt im Auckland FC noch mal auf unsere alten Tage zocken würden, dann würden wir jetzt zumindest mal gegen den FC Bayern spielen können. Von daher werden die sich wahrscheinlich ein paar Autogrammkarten und ein paar Trikots sichern.
Ja, sind alles berufstätige Neuseeländer, weil deren Job natürlich nicht über deren Ozeanienmeisterschaft finanziert ist. Und das ist eine letzte Anekdote, bevor wir tatsächlich mit diesem Kapitel nach knapp einer halben Stunde abschließen. Fürchterlich, so viel Zeit dafür geopfert. Aber wichtig, die Teilnahmegelder für diese Veranstaltung werden natürlich auch nicht equal gesplittet. Das wäre ja auch Quatsch, wenn man allen Teams die gleichen Honorare bzw. Budgets auszahlen würde. Die Jungs und Mädels, die aus Ozeanien kommen, kriegen genau knapp 3,58 Millionen US-Dollar für ihre Teilnahme. 3,58 Millionen, damit die dabei sind. Weil die werden keinen Titel holen, die werden auch in der Vorrunde ausscheiden. Vielleicht werden die nicht ein Spiel gewinnen, aber die haben 3,58 Millionen. Glaubst du, die Reisekosten sind dadurch gedeckt?
Wahrscheinlich auf den Euro gerade so, ja.
Die haben sich alle einen Flieger genommen oder zwei, haben sie gechartert, sind rübergeflogen. Der Pilot wartet jetzt eine knappe Woche, bis alle Spiele durch sind und fliegt dann zurück. Idealerweise haben sie sich einfach ein Boot gemietet. Das können sie wenigstens anlegen dort.
Ja. So viel dazu.
Jetzt ist, nee, aber ich muss einsteigen, Philipp, jetzt ist mein Puls von 180 so auf 120 gesettelt gerade zum Ende hin, weil wir uns ja doch halbwegs einig waren, dass das eine absolute Shitshow ist mit der Club-WM. Jetzt ist so ein Format, so ein künstlich geschaffenes Format,
ja
immer auch nicht so ein geiler Einstand für ein cooles Fußball-Event.
Ja, also zu tiefen entspannt bist du jetzt aber immer noch nicht,
ne? Nee, ich habe gesagt, 120 ist da immer noch.
Ach so, okay.
Das gibt auch einen Grund, warum. So, jetzt kann man ja sagen, ja, Club-WM, weiß ich nicht, irgendwie nur so ein Ding für den Sommer, ne? Weißt du, was auch so ein künstlich gedachtes Gerät ist, wo eigentlich zum Schluss um nichts geht und irgendwie Portugal das zweimal gewinnt? Was soll denn diese Nations League? Also wir haben da jetzt, ich sag mal so, der Hype, den es vor 5, 6 Jahren, als das Ding aus der Traufe gehoben wurde.
Gab es Hype?
Nee, gab's ja nicht, deswegen wollte ich ja sagen, den Hype gab's nicht. So. Ja. Aber der ist ja so ein bisschen gekommen, nachdem das Ding nach Deutschland ging. So, nachdem wir uns gegen die Italiener qualifiziert haben. Bestes Spiel der deutschen Nationalmannschaft in sehr vielen Jahren, meiner Meinung nach. Beide Spiele sehr gut gewesen. Als wir uns dafür qualifiziert haben, für diese letzten vier Playoff-Gedöns, für diesen Turnierformat, da war schon ein bisschen auch gutes Gefühl. So, ne? So EM 2025, nochmal zu Hause, nochmal Leute einladen, nochmal Gas. So.
Ja, und Kai, ich sag dir jetzt den einzigen Vorteil der Nations League für mich.
Okay.
Den einzigen.
Der einzige Vorteil.
Der einzige.
Ja.
Dadurch, dass ja die Nations League bei der UEFA als Pflichtspiele gelten.
Ne, also kommst du auf deine über 100 Pflichtspiele also schneller her?
Also nicht als Freundschaftsspiel oder Testspiel oder so, sondern es ist ja ein kompetitives Pflichtspiel. Also so ist es gewertet bei der UEFA. Das heißt natürlich, dass wir als Nationalmannschaft dann halt immer unsere beste Elf spielen, weil wir ja, ne, weil du ja
mit
über Siegprämie dann auch Geld bekommst als Nationalmannschaft. Und dadurch sehen wir natürlich immer das beste deutsche Team. Somit lohnt es sich ein Ticken mehr, sich das Spiel anzugucken. Nicht, weil das Turnier so interessant ist, sondern weil wir halt immer unsere beste Elf spielen.
Ja, weil sie gar keine andere Wahl haben, als die erste Kapelle auflaufen zu lassen.
Weil wir ja als deutsche Nationalmannschaft mit vier Weltmeistertiteln halt unsere Pflichtspiele gewinnen wollen. So, das ist der einzige Vorteil, den diese Nations League hat.
Und jetzt, du hast ein sehr wichtiges Hilfsverb genutzt.
Ja.
Wollen.
So.
Wollen. Weil, und da erzählen wir jetzt auch nichts Neues, weil ist jetzt ja auch schon 2-3 Tage her durch die kleine Pause bei uns. Dennoch wollen wir euch es nicht vergönnen, und mit uns auch über die Nations League zu debattieren, denn das war ja kompletter Reinfall. Ich habe ganz am Anfang, wir haben im letzten Podcast in der Folge 12 darüber gesprochen, Deutschland hier und da verletzt, Rüdiger nicht dabei, Verteidigung neu aufgestellt, problematisch, Stiller nicht dabei, beim DFB-Pokalfinale war es ihm wichtig genug, jetzt nicht mehr, jetzt irgendwie noch Leute verletzt auf dem Weg, also naja, irgendwie ist ja alles noch, so halbe Truppe.
Da ist ja auch noch ein Wechsel nach Real Madrid irgendwie dazwischen gekommen, ne?
So, ist ja noch nicht durch, ne?
Naja, aber ich meine, willst du angeschlagen gegen Portugal spielen und dich richtig verletzen?
Nee, ist schon richtig. Dann lieber gar nicht gegen Portugal spielen. Und so kam es ja auch. Also die Mannschaft war so halb gar dabei. Mhm. Nicht dabei, die waren schon engagiert. Zumindest in den ersten 20 Minuten.
Ja, aber man muss auch sagen, Kai, die Portugiesen hatten auch nicht so Lust in der ersten Halbzeit. Nee, ne?
Die waren auch einfach ein bisschen. Uff, da war ja auch die Hälfte von Paris dabei, die hatten immer noch so das Feiern der Champions League in den Knochen. Nicht das Spiel der Champions League, weil das war.
Das war nach 20 Minuten gelaufen, ja.
So, aber die Feier danach, die war sehr anstrengend und.
Die sind gleich in München geblieben, ne? Oder wie war das?
Stimmt!
Ja, ne? So, die waren eine Woche im Hofbräuhaus und.
Und die haben einfach, weil es eh keine Fans gibt von dem Verein, nein, no hate, gibt bestimmt drei, die haben sie eingeladen, nach München ins Hofbräuhaus mit denen zu feiern.
Ja, und so haben sie in der ersten Halbzeit dann gespielt. So, dann haben sie den Kater rausgelaufen. Da haben die Portugiesen in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass sie doch Fußball spielen können. Und schon wurde es eng für uns, ne?
Ja, aber also ich muss sagen, das 1-0 von uns war ein stabiles Tor. Da machst du nichts. So, machen wir gut. Das 1-1, muss ich sagen, fehlt mir gerade so ein bisschen die Erinnerung, was das war. War auch ein stabiles Tor, aber vor allen Dingen, war das 1-1 von dem Kollegen aus dem Mittelfeld, der da angelaufen kommt, einfach läuft, einfach laufen kann und dann das Ding irgendwie aus 16, 17, 18 Metern einfach reinschmeißt. Also abgesehen davon, dass Ter Stegen phasenweise ein bisschen verwirrt wirkte, er wusste manchmal nicht so richtig, wen er da anspielen sollte, wo der Ball jetzt hingeht, was er mit einem Ball überhaupt macht. Ich bin jetzt nicht der größte Ter Stegen-Fan, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also gibt einen Grund, warum der jahrelang die Nummer 2 war. Aber das war auch fehlender Spielpraxis geschuldet. Aber da kannst du doch nicht so. Also Baumann hätte das besser gemacht.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Ter Stegen.
War noch einer der besseren?
Ja. Oh Mann, ey. Ja. Also du hast recht, in Ballbesitz war Ter Stegen ein bisschen planlos.
Zum Glück ist der Torwart.
Da hast du nicht so viel Ballbesitz. Zum Glück ist der Torwart und ich muss sagen, also bei der, ich sag mal, im Kerngeschäft Bälle abwehren und da nehme ich jetzt auch das Frankreich-Spiel mit rein, war Ter Stegen auf meiner Liste gut, Matchwinner. so, aber
nicht der größte Loser,
aber,
der
Matchloser. Aber für mich mit noch wem anders, da kommen wir dann später nochmal zu, Spieler des Turniers, also zumindest für mich. Ja. Also in der deutschen Nationalmannschaft, weil auf der Linie, was er da rausgekratzt hat, auch gegen Frankreich, fand ich, war extrem gut. Also wir hätten da durchaus noch mehrere kriegen können. Aber wenn wir natürlich jetzt über die vielen Paraden von Ter Stegen sprechen, und es ist immer so, wenn Paraden vom Torwart nötig werden, das heißt, dass die Abteilung davor im Tiefschlaf war. Ne?
Unter anderem unser Kollege, der jetzt zu den Bayern geht, Jonathan Tah, der in der 5. Minute die erste Vorlage für die Bayern gerade mit vorbereitet hat. Es steht übrigens nach 24 Minuten 4-0 bei Bayern gegen Auckland. Und jetzt kommen nochmal mit, die haben dann auch ein bisschen Klassenfahrt-Vibe. Die kriegen jetzt den Arsch versohlt.
Ja,
sorry, falsches Thema.
Oh Kai, ich hoffe, du kannst auch gut schlafen, ey.
Nee, ich kann gar nicht schlafen. Ich muss mir ja diese Club-WM mal gucken. Nachts um zwei.
Du, Kai, wenn wir hier gleich durch sind, dann machen wir das mal an.
Ja, nee, hoffentlich nicht. Nee, aber der Jonathan Tah, der jetzt hier gerade Vorlagen vorbereitet, wie sonst was, der hat in den Spielen auch überhaupt gar nicht seinen Platz gefunden als Abwehrchef. Abwehrchef, er hätte diese Reihen irgendwie komplettieren sollen, beziehungsweise ordnen sollen. Überhaupt nicht passiert. Zu langsam, Fehlpässe gespielt, keinerlei Idee, wie er als Abwehrchef nach vorne arbeitet. Muss ich ehrlich sagen, finde ich schade, dass Jonathan Tah da so in meinen Augen leider keinen wirklichen Leistungsnachweis gegeben hat, dass das auch würdig ist.
Jetzt klaust du mir hier meine Notizen. Ich habe bei mir stehen, Tah ist erledigt.
Guckt.
Ja. Also ich rede natürlich immer noch über Fußball. Wie du sagst, also die Leistung von Tah, erschreckend. Ja, ne? Also überhaupt nicht beweglich, auch ein bisschen hüftsteif, auch manchmal ein bisschen planlos. Und da komme ich auch noch zu meinem anderen Kommentar, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Unsere linke Defensivseite, Kai. Was machen wir damit? Also, das ist ja, also ja, Max Mittelstädt ist ein cooler Bundesligaspieler, auch David Raum. Das sind alles okay Bundesligaspieler, auch Robin Gosens. Bei Gosens habe ich mir auch aufgeschrieben, der ist erledigt. Ne, ich habe noch großspurig.
Ja, komplett. Ja. Er hat das, was er da hätte einlösen sollen, das Vertrauen vom Trainer, dass er da tatsächlich einen Leistungsschub in der Saison bei der Fiorentina gehabt hat, mag sein. Den hat er nicht mit aus Italien mitgenommen nach Deutschland. Katastrophe. Ne. Nachdem der Kollege eingewechselt wurde, fällt das 2-1, glaube ich, oder das
1-1. Ja, 2-3 Minuten 2-1, danach, 2-1, ne, so über seine Seite. Und ich habe noch großspurig verkündet in der letzten Folge, dass er so das gewisse Etwas hat, ne, muss ich natürlich
Straßenkicker,
jetzt, muss ich demütig jetzt zurückziehen. Ist eigentlich gar nicht mein Style, aber wenn ich daneben liege, liege ich daneben. Ne? Kannst du nichts machen.
Katastrophe.
So, und dann habe ich hier noch bei Serge Gnabry, habe ich auch geschrieben, ist erledigt. Also hatte halt eine geile Frisur, als er reinkam.
Ja, das stimmt. Die Haare saßen, aber der Rest
war wirklich also bei sowas zitiere ich immer gerne meinen Vater. Also hätte er die Zeit beim Friseur gespart und vielleicht noch ein paar Einheiten auf dem Trainingsplatz eingelegt, dann hätte das vielleicht geholfen. Nein, Spaß beiseite, der ist auch Profi genug. Aber ist natürlich scheiße, ne? Wenn du mit so einem Swag auf den Platz kommst und dann halt nicht lieferst.
Dann total nicht performst.
Dann sieht das auch nicht geil aus. Also ganz ehrlich, ich mache mir ein bisschen Sorgen, Kai.
Ich hab tatsächlich noch so zwei, drei Sachen hier stehen, wo ich mir Fragezeichen hinter habe.
Ja.
War das dieses komplett Versagen gegen Portugal, aber auch vor allen Dingen nach dem 1-0 gegen Portugal, dass das so zusammenbricht, aber auch gegen Frankreich, wo dann zum Schluss, also ich glaube, gegen Frankreich war tatsächlich der Tank leer, da hatte keiner mehr Bock drauf auf dieses Spiel gegen drei, die Franzosen waren qualitativ einfach besser, die sind einfach hochwertiger gewesen, was wir zu machen.
Ja, aber Kai, und ich finde das Frankreich-Spiel finde ich schlimmer.
Ja.
Kann ich dir auch sagen, warum? Weil Portugal hat mit der allerersten Kapelle gespielt.
Ja.
Die hatten den Papst, Jesus und Gott auf dem Platz. Also die absolute allererste Kapelle haben sie da aufgefahren. Und wir haben ja drüber gesprochen, wir mit viel Verletzungspech. Ne, Musiala hat nicht gespielt. Hinten Rüdiger hat nicht gespielt. Im Mittelfeld, ich glaube, Pavlovic hat gestartet gegen
Musiala
Portugal.
Fehlte komplett.
Und das heißt, wenn wir nicht mit unserer allerersten Elf spielen, können wir nicht mithalten
mit einem europäischen
Klasse-Team.
Ohne volle Kapelle haben wir keine Chance
gegen
die Weltspitze.
Portugal hat in der ersten Halbzeit nicht gespielt. Portugal hat in der zweiten Halbzeit, haben sie gemerkt, dass sie Fußball spielen müssen. Ab da waren wir chancenlos.
Ja.
Das ist okay. Ne? Wenn unsere erste Elf nicht da ist, dann klappt es halt nicht. Aber was viel schlimmer ist, und wenn du dir jetzt die französische Startaufstellung anguckst, da haben ja außer Tchouaméni und Mbappé, hat er ja die A-Jugend gespielt. Hm. Ne, da gab es Spieler, deren Namen habe ich noch nie gehört. Gut, jetzt bin ich nicht das Maß, aber wir gucken ja auch noch das ein oder andere Spiel ab und zu mal Fußball. So, und wir haben da 10 Chancen in der ersten Halbzeit gegen Frankreich.
Ja.
Und wir machen die nicht. Und das ist am Ende ist das ein Qualitätsproblem. Wenn du 2 nicht machst, dann bist du unlucky, dann ist heute einfach nicht dein Tag. Aber wenn du 10 oder 12 Chancen, du stehst im 5-Meter-Raum und kriegst den Ball nicht über die Linie, das ist ein Qualitätsproblem.
Also insgesamt steht bei mir genau dieser Punkt, ohne die volle Kapelle haben wir keine Chance gegen die Weltspitze. Also ja. Da sind wir einfach dann nicht für eine Weltmeisterschaft bereit. Und das war jetzt nur die europäische Spitze. Insgesamt war die Abwehr komplett fahrig. Also viel, viel zu viele Chancen gelassen, sowohl den Portugiesen als auch den jungen Franzosen. Offensiv war das Ganze ein bisschen besser, allerdings überhaupt nicht zwingend. Und zum Schluss, Nagelsmann muss sich nun irgendwie die Mannschaft für 2026 zusammenbauen. Viele Versuche hat er nicht mehr, da was zu finden, was funktioniert. Und jetzt kann man darauf sagen, naja gut, wir haben eigentlich schon eine Mannschaft, die funktioniert. So, siehe Italien, Florian Wirtz und Jamal Musiala im Mittelfeld, ein Angelo Stiller dahinter, ein Sechser Pavlovic, ein Zweifel Goretzka noch dabei. Das sind alles klasse Spieler. Du hast trotz alledem, und das ist ein wichtiger Punkt, du hast vorne einen Woltemade, der eine gute Saison gespielt hat bisher. Ja,
eine.
Eine gute Saison gespielt hat, der jetzt bei Chelsea gehandelt wird, oder dir denkst, jo, das ist auch Fußball wieder, ne?
Ich habe letzte Woche Atletico Madrid gelesen für 60 Millionen. Ja. Also ganz ehrlich,
der wird im Zweifel Woltemade, keinen einzigen Verein von denen.
Bei Woltemade siehst du, wie dreckig dieses Transfergeschäft ist.
Ja.
Ich wette hier und jetzt eine Kiste Bier.
Oh, gute Chance.
Dass Woltemade in keinem europäischen Spitzenclub dieses Jahr unterkommt.
Ich glaube
der
auch.
Wird die Bundesliga beim VfB Stuttgart, also der wird am ersten Spieltag für den VfB Stuttgart auflaufen. Sorry, aber Woltemade hat kein internationales Spitzenformat. Klammer auf, noch nicht, Klammer
ja.
zu.
Ja.
Das, was ich da gesehen habe, das reicht nicht.
Nein, das war nichts. Das Ding ist nur, du hast halt aktuell keine Mannschaft, die diese Weltspitze hat. So, die das beweisen kann, die Italiener mal ausgenommen von dem Spiel. Aber wenn du da nicht alle dabei hast, was tatsächlich nächstes Jahr auch wieder der Fall sein kann, wenn wir tatsächlich sehen, wie viele Spiele gemacht werden, wie viel Verletzungspech auch manchmal dabei ist, wirst du auf kurz oder lang diese Problematik der Spieler und Verletzungen nicht lösen. Heißt, du hast aber auch keine zweite Reihe, die das äquivalent irgendwo ersetzen kann. Du hast Einzelspieler, die tatsächlich große Leistungen haben, Florian Wirtz, Musiala, aber was ist, wenn die tatsächlich nicht können? Dann musst du deine ganze Formation umbauen. Weil das im Zweifel darauf fußt, dass ein Florian Wirtz oder ein Jamal Musiala mit dabei sind, die beide auf der gleichen Position untereinander zocken, ja, die du auch zu zweit irgendwo auf den Platz bringen kannst, in irgendeiner Konstellation. Nur es wird halt einfach maximal eng und das siehst du jetzt in der Verteidigung. Wen hast du denn? Du hast einen Robin Koch, ja. Der kann das halbwegs setteln, aber du hast keinen, der eine Verteidigung genau. anführen kann, außer Rüdiger.
Bei Robin Koch muss ich dich direkt weggrätschen, pun intended, ist mein zweiter Spieler, den ich bei mir als sozusagen Spieler des Turniers für uns auf dem Zettel haben.
Ja.
Also Robin Koch in der Dreier-Innenverteidigerkette, also der zentrale der Innenverteidiger, gemacht, ja. hat mir sehr gut gefallen.
Sehr cool, sehr gut abgebrüht, ja.
Absolut unaufgeregt, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Klar, es ist immer doof, wenn du der zentrale Innenverteidiger bist und ein Gegentor kriegst. So ist halt das Geschäft. Aber sicher am Ball, unaufgeregt, fast immer die richtige Entscheidung getroffen, hat mir richtig, richtig gut gefallen, muss ich sagen.
Ja.
Aber genau, du hast recht. Also ich hab 3 Positionen bei mir, wo ich richtig, richtig Sorgen habe. Das ist der Stürmer, also der Knipser, ne? Also der vorne dann das Ding über die Linie spitzelt. Füllkrug wird auch nicht jünger und der hat auch die letzten Spiele keine gute Figur gemacht.
Nee, bei West Ham überhaupt keine Chance, ja.
Spielt bei West Ham einfach nicht. Dann die linke Verteidigerseite.
Ja.
Und die Innenverteidigerposition.
Ja, wer ist Abwehrchef, ne?
Chef. Ich meine, klar, Tah ist sicherlich ein guter Innenverteidiger, Rüdiger ist auch ein guter Innenverteidiger, Robin Koch ist auch ein guter Innenverteidiger, aber keiner von denen ist Weltklasse oder ist so gut, dass du als Mbappé oder Ronaldo oder Messi, gegen die wir ja dann spielen werden bei der WM, da irgendwie schlottrige Knie kriegen. Ne? Also wenn ich da an andere Innenverteidiger aus anderen Nationen denke, dann ist das sicherlich da eine andere Geschichte. Also da habe ich richtig Schmerzen und linke Verteidiger. Also sorry an die wir haben, aber das ist für mich, ist das alles nichts.
Heißt aber auch für mich, und das ist so das Dritte, also entweder wenn der Tank leer ist bei den Spielern nach einer langen Saison, kann ich das verstehen. Wenn auch wichtige Personen auf dem Platz fehlen, kann ich das verstehen. Ich glaube, hat aber auch wieder ein bisschen was mit Hype, um das Turnier zu tun. Dass tatsächlich die Dinger so baden gehen. Weil, und das merkst du auch, in der Vorberichterstattung wird dann darüber besprochen bei Jochen Bayer, wie cool es denn wäre, wenn man die Nations League Trophäe auch noch in seinem Regal hätte. Und das dann maximal relativiert wird von Christoph Kramer, der sagt, naja, was willst du mit der Trophäe? Du willst Weltmeister werden oder Europameister. Das sind die Titel, die du willst. Nations League ist, Klammer auf, komplett irrelevantes Turnier, Klammer zu, dann nicht so entscheidend. Ob du die hast. Ja, du willst zusammen Titel gewinnen, damit wir als Mannschaft einen Titel mit nach Hause bringen, bla 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 bla.
Aber ja. Du siehst ja allein, die Genese der Nations League ist ja, du hast alle 4 Jahre die Weltmeisterschaft, dann hast du alle 4 Jahre die Europameisterschaft, so immer im Wechsel. Das heißt, du hast jedes Mal ein Jahr, ich sag jetzt einfach mal, fußballfreie Zeit.
Ja.
So, das ist natürlich fußballfreie Zeit, schlecht. Heißt, wie du sagst, ist schlecht fürs Geschäft. Das heißt, der Kaufmann Infantino und die Buchhaltung bei der UEFA haben mal den Taschenrechner rausgeholt und denen ist aufgefallen, Moment mal, da können wir Pflichtspiele mit TV-Einnahmen machen. Und das ist ja der Grund, warum es die Nations League gibt. Ja. Also das Fußballgeschäft hat ja auch ohne das alles wunderbar funktioniert und wir hatten als Fußballfans auch wunderbar Spaß mit dem Fußball, bevor es das alles gab. Und darum, ich meine, klar, wenn du das Ding am Ende gewinnst, feierste, findest du geil. Natürlich trittst du an, um es zu gewinnen. Ne? Wie gesagt, als viermaliger Weltmeister, natürlich, wenn da ein Spiel im Kalender steht, natürlich läufst du auf, um es zu gewinnen. Ja, aber ich sag mal so, für den globalen Fußball ist das völlig bedeutungslos. Definitiv.
So, jetzt Puls von 180 zu Beginn. Müssen wir den mal ein bisschen reduzieren.
Wir kommen jetzt zu was Positivem.
Ja, 120 zwischendrin. Wir haben ihn schon ein bisschen gelowert. Und jetzt, sage ich dir ehrlich, ist schöner Ruhepuls. Ja. Weil Hannover 96 hat einen neuen Trainer. Und wir haben es, also das, ich habe da nichts dran gemacht. Hast du geholfen? Auch nicht, ne? Ja. Klasse. Gut, dass wir so hilfreich dabei waren. Es ist vollbracht. 96 hat wieder einen Trainer. Es kann wieder trainiert werden mit dem tatsächlichen Übungsleiter.
Das heißt, ab jetzt nur noch über Sport reden in Hannover?
Nur noch, genau. Nachdem Hannover 96 sich so ein bisschen nach der letzten Saison neu erfinden muss, 3-Jahres-Plan gescheitert, heißt aber auch Personal, ein bisschen Fluktuation nennen wir das mal, hat 96 einen seiner größten Identitätsfiguren verkauft nach Brügge für 7 Millionen, insgesamt mit Boni möglicherweise 10 Millionen Euro. Das ist eine Stange Geld, das ist schon mal nicht so schlecht. Wir haben dann auch den einen oder anderen schon mal verpflichtet, einen aus Dresden, einen Sterner aus Kiel, jetzt der nächste wahrscheinlich aus Kiel, der Stürmer, der dort folgen wird.
Also on top zu denen, über die wir in der letzten Folge schon gesprochen haben, die ja schon seit längerem feststehen. Ne? Also der Kader wächst und gedeiht.
Ja, das ist aber gar nicht Thema heute, denn wir wollen heute über einen ganz anderen Transfer sprechen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ich sag dir ehrlich, ohne dass ich in das Thema jetzt schon diven will, dass dieses Trainertransfer-Ding das nächste große Ding ist.
Und also, es ist ja ein Transfer, ne?
Ja, also ja, es ist
so,
gekauft.
So richtig mit Ablösesumme abgelöst. Und so, ne?
Ja. So nicht mit, wir schicken dir einen Kasten und dann kommt der rüber und macht die halt weiter. Nee. Nicht der sagt, ich kündige meinen Arbeitsvertrag und ich suche mir einen neuen Arbeitsvertrag. Nee. Sondern gekauft. Ja. Und das ist etwas, das, glaube ich, kannte die Fußballwelt bis zu Nagelsmann zu den Bayern. Andersrum, war das Nagelsmann zu den Bayern? Ja, ne? Damals gekauft von Hoffenheim, glaube ich.
Nee, Leipzig, oder?
Von Leipzig, von stimmt. Leipzig. Von Hoffenheim nach Leipzig, vom einem seelenlosen Club zum nächsten und dann zu dem FC Bayern und damals für mehrere Millionen sogar,
ja, aber ich. Haben die Bayern nicht auch Company von Burnley gekauft?
Die werden ihn garantiert auch bezahlt haben. Ich glaube nicht, dass dort Verträge ausgelaufen sind. Obwohl Trainer in der Regel kürzere Verträge haben als Spieler, ist da richtig Geld geflossen. Und 96 reiht sich in die große Zahl der Top-Clubs ein dieser Welt, Spieler oder Trainer zu kaufen. Und wir kaufen, um jetzt nicht lange um den heißen Brei herumzureden, Christian Titz vom 1. FC Magdeburg.
So ist es.
Wie findest du es? Als du das gelesen hast, wie fandst du das? Was hattest du so im Gefühl? Fandest du es eher positives Gefühl oder eher so, na, ob das passt?
Also ich habe nicht Ruhepuls.
Nicht, oha.
Aber ich bin freudig erregt, möchte ich es mal nennen, aber also wegen des neuen Trainers.
Ja.
Weil ich habe dann natürlich gleich mal geguckt, okay, Magdeburg, aber wir haben ja in unserer großen Sondersendung ein bisschen über die zweite Liga gesprochen. Ja. Und ist mir dann direkt eingefallen, unsere Sonderfolge. Der 1. FC Magdeburg hat richtig abgeliefert letzte Saison in der zweiten Liga. Und ich war heute Vormittag wieder ein bisschen auf der deutschen Autobahn unterwegs. Da wurde es im NDR auch berichtet. Und zwar, das war mir gar nicht so bewusst, dass Christian Titz den 1. FC Magdeburg aus der dritten Liga in die zweite Liga geführt hat. Und da wurde auch gleich angemerkt, mit einem sehr erfrischenden Offensivfußball und mit weitem Abstand sind sie von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Ist natürlich eine andere Qualität in der dritten Liga, das wissen wir auch. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Kai, ich scheitere lieber mit einem geilen Fußball, mit vielen Toren und von mir aus vielen Gegentoren, als dass ich jedes Spiel 1-0 verliere. Ne? Und von daher erhoffe ich mir spektakulären Offensivfußball, was, glaube ich, auch für die Fans eine wichtige Sache wird, dass wenn du ins Niedersachsenstadion gehst, dass da eben Tore fallen, weil die letzten Spiele von den Roten, das war doch eher zäh, und dass da wieder ein bisschen Offensivspektakel an der Leine einzieht, halte ich für äußerst positiv. Und weil du gerade dich so ergötzt über das Transfergeschehen. Ablösesumme soll wohl eine 500.000 sein, wenn man im Kicker liest.
Mehr als für manchen Spieler ausgegeben.
Und wenn wir sogar aufsteigen mit Christian Titz, dann werden nochmal 200.000 fällig. Gut, können wir uns dann natürlich locker leisten. Heißt aber natürlich auch, dass da drüber nachgedacht wird eben, oder beziehungsweise, dass das
schon intendiert ist, dass man mit den Knaben aufsteigt, klar.
Und in dem Fall muss ich unsere neuen beiden Geschäftsführer, über die wir ja auch schon gesprochen haben, extrem loben. Der hat einen 2-Jahres-Vertrag und das ist extrem smart, weil klar, ein Jahr müssen sie ihm geben, ne, dass er alles umkrempelt. Ja. So, und dann hast du halt im zweiten Jahr musst du liefern. So, und wenn es eben im zweiten Jahr nicht klappt,
Du or die. Oder halt arbeitslos.
Ja, aber das bedeutet für den Club, wenn dann der Trainer nicht funktioniert nach 2 Jahren, musst du ihn nicht noch 2 Jahre weiter bezahlen, während der Nächste schon arbeitet.
Ja.
Und das finde ich halt super smart. Natürlich hoffe ich, dass das Projekt funktioniert. Aber dann auch von der Business-Seite Hannover 96. Also finde ich absolut saubere Sache, die da gemacht wurde im Backoffice bei Hannover 96. Also ich habe Bock auf die neue Saison jetzt.
Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen Christian Titz im Profil anschauen, ist der ein sehr erfahrener Trainer, um ehrlich zu sein. Also mit 29 Jahren, mit jungen 29 Jahren, hat er angefangen zu trainieren. Also da spielen manche noch Fußball. Bei Christian Titz war das mit dem Fußballspielen nicht so ergiebig. Wenn man so reinguckt, ist kein größeres Team dabei. Macht aber nichts, wie wir wissen. Ist nicht immer entscheidend, Profifußballer gewesen zu sein, um ein guter Trainer zu sein. Mit 29 Jahren die erste Trainerstation bei der U19 von Aachen angefangen und von da auf dann langsam nach oben durch unterschiedliche Clubs, unter anderem eben bei im Großraum Hamburg getingelt, bis 2015 Christian Titz beim HSV landet, dort 3 Jahre später dann zum Übungsleiter der ersten Herren wird und sich in die Reihe der Trainer beim HSV einreiht, die so in den letzten 7 Jahren entsprechend zum Aufstieg den Versuch gewagt haben. Bei Christian Titz hat der Ausflug genau 7 Monate gedauert, bis der HSV gesagt hat, dass man doch besser einen anderen Trainer versucht. Und ich glaube sogar, der Polzin ist der stellvertretende oder der Co-Trainer gewesen. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, der Auftragstrainer. Ist dann aber entlassen worden und geht dann mit der nächsten Trainerstation nach Essen, mit Rot-Weiß Essen, wird dann Trainer in Magdeburg und wie du eben schon skizziert hast, führt die Magdeburger aus dem Keller der 3. Liga, also wirklich abstiegsbedroht, in die Unbedeutendheit des deutschen Fußballs, der Regionalliga, was ist denn dann das, Ost oder Regionalliga, doch, ist Regionalliga Ost, ne? Nordost oder was?
Ich glaube Nordost, genau.
Wäre ne? das gewesen, genau. Passiert aber gar nicht für Magdeburg, sondern Christian Titz schafft den Turnaround und nicht nur das, steigt auf und spielt mit Magdeburg tatsächlich 2 Punkte besser als Hannover 96, 53 Punkte am Ende, auf Platz 5 und nicht nur auf Platz 9 wie in der gebrauchten Saison. Dabei einen Ligaschnitt im letzten Jahr von 1,56 Punkten gemacht pro Spiel, lässt sich durchaus sehen.
Naja, und was auch interessant ist, haben wir auch bereits in unserem Rückblick besprochen, die zweite Liga ja bis zum letzten Spieltag spannend.
Ja.
Ne, ich glaube, für Magdeburg, ich glaube, am letzten Spieltag war es, glaube ich, schon nicht mehr möglich oder eher aussichtslos für Magdeburg. Aber ich glaube, bis zum vorletzten oder drittletzten Spieltag immer noch rechnerisch mit Aufstiegschancen.
Mhm.
Heißt natürlich auch, dass da die Nerven mitgespielt haben in Magdeburg oder zumindest beim Trainer. Ne, also nicht ganz erfahrungslos mit diesem ganzen Stress und mit der Drucksituation rund um den Aufstieg.
Nein.
Und ja. Ich meine, wenn du 2 Punkte am Aufstieg scheiterst, sage ich einfach mal, dass du Aufstieg kannst.
Da würde ich dir vehement widersprechen.
Ja.
Zum einen, und das ist etwas, was ich hier stehen habe, Christian Titz braucht Spieler für seine Spielweise. Also wenn man sagt, er ist Offensivfußball und Ballbesitz, Fußball nach vorne und offensiver Ball halten,
ja, hast
und
recht.
Total. Dann brauchst du die Spieler für deinen Spielstil. Den hat, die haben, diese Spieler hat Hannover 96 nicht
aktuell. Ja, beziehungsweise den einen haben wir jetzt nach Brügge verkauft.
So, ne? Genau. Also entsprechend, wir haben diesen Spielertyp nicht. Den muss man sich jetzt zusammenkaufen. Jetzt hat man den Benjamin Kellmann beispielsweise gekauft. Was der kann, wissen wir noch nicht. Der schießt zwar gegen Polen dann mal Tore, aber das heißt halt auch nichts in einem Freundschaftsspiel. Heißt, der muss sich etablieren, da müssen wir hingucken. Ansonsten, der ein oder andere Offensivspieler ist sicherlich noch auf der Liste von Markus Mann, aber auch diese Transfers müssen eingetütigt werden und das idealerweise jetzt in enger Abstimmung mit Christian Titz, der im Zweifel in Magdeburg auch den ein oder anderen Spieler noch kennt, den man mitbringen müsste, könnte, sollte, weil, und das ist der größte Minuspunkt, den ich hier gegen Christian Titz stehen habe, das ist insgesamt, glaube ich, ein ganz guter Fit, so mit Hannover. Christian Titz braucht aber eine Mannschaft, wie gesagt, die zu seinem Spielstil passt, um dann auch aufsteigen zu können. Und der ist kein Coach, der weiß, wie man eine Mannschaft in die erste Liga führt. Der freundet sich im Zweifel mit der Liga 2 zu sehr an, im Sinne, dass du Magdeburg vielleicht in die zweite Liga schießt, ja?
Ja.
Aber der Gedanke, dass 96 und das nicht Christian Titz freundet sich mit der zweiten Liga an, sondern Hannover 96 mit dem Gedanken der zweiten Liga, weil ich jetzt davon ausgehen müsste, wir haben bei Wrexham ganz häufig drüber gesprochen, ja. Wrexham hat sich Spieler verpflichtet aus höheren Ligen.
Ja.
Ganz bewusst, weil diese Spieler die Erfahrung hatten, um zu wissen, was brauche ich, um dort spielen zu können.
Ja klar, die sind auch dann natürlich besser, weil sie eine Liga tiefer spielen.
Logischerweise.
Sie auch besser.
Logischerweise. Genau. Im Zweifel Spieler, die nicht auf dem Zenit ihrer Leistung sind, sondern den schon überschritten haben, aber eben genau wissen, was es braucht. Genau. Hannover 96 kauft sich jetzt Spieler ein von Clubs, was natürlich logischerweise günstiger ist, weshalb ich diese Holstein-Kiel-Transfers gut verstehen kann. Diese Spieler wissen, wie es in der ersten Liga ist. Mhm. Die wissen, was es im Zweifel braucht, da hinzukommen, weil die diesen Weg schon mitgemacht haben. Gute Transfers. Christian Titz ist kein solcher Transfer. Christian Titz ist kein Coach, der in der ersten Liga schon mal gecoacht hat.
Ja.
Der weiß, was es für die Bundesliga braucht, wie du da hinkommst. Anders Stefan Leitl, der hat es geschafft, mit Greuther Fürth da hinzukommen. Ja, der hat die Mannschaft dahin geführt, also der hatte diesen Erfahrungsschatz. Den hat er dann im Zweifel bei 96 ja anwenden wollen. Das hat dem Vertrauen wegen bei den Verantwortlichen bei 96 nicht geschafft. Christian Titz ist jetzt ein Trainer, der eher so Zweitliga-Erfahrungen hat und davon ganz schön viel. Beim HSV oder jetzt auch bei Magdeburg gute Ergebnisse erzielt hat. Aber der ist nie aufgestiegen. der hat keine Ahnung. Und im Zweifel, also keine Ahnung, wie man aufsteigt.
Ja.
Und im Zweifel kann er nicht mehr Spieler mitbringen aus der ersten Liga, weil er dort im Zweifel den einen oder anderen kennt oder wo man sagt, den bräuchten wir für unser System. Heißt, ist kein Argument für Christian Titz in diesem Zusammenhang.
Ja, jetzt muss ich aber noch mal ein dickes Aber einwerfen. Ja, du hast recht. Er weiß nicht, wie es ist, über die Linie zu kommen.
Ja.
In die erste Liga. Ja, stimmt. Aber er hat in der dritten Liga bewiesen, dass er in der Lage ist, ein Team so erfolgreich aufzustellen, dass sie über die gesamte Saison, also über jeden Spieltag hinweg, am Ende erfolgreich ist. Mhm. Das hat er in der dritten Liga geschafft mit Magdeburg und das hat er auch in der zweiten Liga geschafft mit Magdeburg. Ne, Magdeburg ist jetzt 2 Punkte, wie du gesagt hast, am Aufstiegsplatz und am Aufstieg vorbeigeschrammt. Jetzt ist die Frage, hat man es am letzten Spieltag verdaddelt, weil man Nervenflattern hatte oder weil da irgendwie was war hinter den Kulissen? Oder war es vielleicht das am 10. Spieltag oder am 15. Spieltag, wo man das aus der Hand gegeben hat? Ne? Also ich meine, du weißt es ja, es gibt ja so Klassiker, die dann 5 Spieltage vor Schluss Nervenflattern kriegen. Ich erinnere mich noch an Dortmund vor ein paar Jahren, die sicher Meister waren.
Ja, gegen Mainz.
Und dann verlieren sie das Heimspiel liegen nach 20 Minuten im letzten Heimspiel gegen Mainz 2-0 hinten. Ja? Und das sehe ich bei Christian Titz eben nicht.
Ja.
Ne? Also ich sehe in der letzten Magdeburg-Saison, in der jetzt abgelaufenen Liga, sehe ich schon ein Team, das bis zum letzten Spieltag kompetitiv ist, wo es kein Nervenflattern gibt. Das ist eine saubere Sache. Gut, es waren halt 4 Mannschaften waren besser. Ne?
Mhm.
Wir hoffen natürlich aus 96 Sicht, dass das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann nicht so ist. Aber deswegen, ich sehe das trotzdem nicht so kritisch wie du. Aber dennoch ist natürlich klar, ne, wenn du dir natürlich Spitzenpersonal holst, dann performt es auch spitze. Wenn du dir 95% Spitzenpersonal holst, dann performen sie auch nur 95%. Also ich sehe dein Argument. Ich switche das aber positiv.
Also es bleibt zum Schluss spannend, wie es dann tatsächlich passiert in der nächsten Saison. Wichtig für uns in Hannover, wir haben erstmal einen neuen Übungsleiter.
Ja.
Wir müssen nicht mehr auf 3 Einzelcoaches aus den U-Abteilungen zurückgreifen. Die sollen ihre Arbeit da erfolgreich weitermachen. Und wir können gespannt sein, was das dann in der nächsten Saison bedeutet. Insgesamt sind wir da tatsächlich offen und gespannt, was Christian Titz so zaubert. Erstmal wird jetzt interessant sein, was für Spieler auch in den nächsten Wochen da so noch dazukommen, um dieses ganze Gesamtgemälde so zu ergänzen. Und ergänzt ist dann damit auch diese Folge, Philipp.
Ja.
Das hat riesen Spaß gemacht, nach ein bisschen Abstinenz nochmal wieder richtig loszulegen. Ich habe eine Frage an dich. Was glaubst du, wie hoch die Bayern gegen Auckland führen zum Schluss dieser Folge?
Kai.
Nach einer Halbzeit.
Also, die Club-WM, die lässt dich auch nicht los, ne?
Wie hoch führen sie denn?
Also höre ich da eine kleine Faszination für dieses Turnier daraus?
6:0. Ja. 6:0 führen die Kollegen zur Halbzeitpause. Es ist ein absolut spannendes Turnier. Ihr solltet garantiert zuschauen. Wenn ihr das jetzt hört, schaltet den Fernseher an, guckt euch die Club-WM an und fiebert definitiv mit, wenn es dann wieder heißt Melodien Sundown gegen Al-Ali.
Ich habe aber jetzt, Kai, noch eine abschließende Frage zur Club-WM.
Ja.
Dürfen die Bayern eigentlich jetzt 11-mal wechseln? Oder weil ich meine, das ist jetzt die Gelegenheit für die A-Jugend, ne?
Lass uns hoffen, dass die Wechselkontingente jetzt vollkommen ausgeschöpft werden. Lustige Anekdote da zum Schluss. Thomas Müller schießt ein Tor in der 45. Minute. Derjenige, der noch mal kurz verlängert hat, nur für genau diese Club-WM.
Ach, ehrlich?
Ich hätte es nicht gemacht.
Du meinst der in München nicht mehr gebraucht wird, ja?
Thomas Müller, der eigentlich gar nicht mehr für München spielt, aber nur noch mal für 3 Wochen verlängert hat.
Ah.
Keine Pointe. In diesem Sinne wünschen wir euch auch eine klasse Woche. Bleibt dem Fußball und unserem Podcast gewogen. Und wir freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder für euch da sein dürfen mit Phrasen und auch ein bisschen Sport.
Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Club-WM.
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, Du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.